Ihr Lieben, wovon ernährt ihr euch? Was nehmt ihr alles so in euch auf? Was gibt euch Kraft? Und was schadet euch? Die Zeitschriften sind ja voll von Ideen, wie wir vollwertiger speisen können. Überall finden wir Tipps, um uns gesund zu ernähren. Wir sollen weniger Fleisch und mehr Gemüse essen. Dauernd kommen neue Ideen auf den Markt, zum Beispiel schlank im Schlaf. Der Apostel Johannes hat schon sehr früh einen guten Rat dazu gegeben. Er sagte, Jesus soll zunehmen, ich aber soll abnehmen. Trotzdem bleibt das eine ernste Frage. Wovon ernährst du dich? Die meisten von uns leben dabei in einer luxuriösen Situation. Wir können wählen, was wir essen. Viele andere Menschen auf unserem Planeten wären froh, wenn sie irgendetwas zum Essen hätten. Sie haben keine Wahl. Sie kämpfen ums Überleben. Jeder zehnte Mensch leidet unter Mangelernährung. Viele von ihnen sind zu arm, um sich etwas essen zu kaufen. Oder sie leben in einem Land, das gerade von einer Hungersnot heimgesucht wird. Die Ernährung ist also weltweit ein wichtiges Thema mit ganz unterschiedlichen Facetten. Und weil wir die Frage heute Morgen nicht klären können, warum die Nahrungsmittel auf dieser Welt immer noch nicht gerechter verteilt werden, bleiben wir auf der persönlichen Ebene. Wovon ernährst du dich? Und ich möchte auch gerne der Frage nachgehen, welche Nährstoffe uns als Gemeinde eigentlich gut tun und welche nicht. Denn das Thema hat ja ganz klar auch eine Kehrseite. Leider ist diese Welt hier voller Bitterkräuter. Es gibt genug Dinge, die Körper, Geist, Seele und sogar ganze Gemeinschaften von innen zerstören. Darum fragen wir also nicht nur, was uns gut tut, sondern auch, was ungesund für uns und andere ist. Was wirkt zum Beispiel in einer Gruppe wie ein Magen-Darm-Virus? Um all diese Fragen zu klären, schauen wir auf zwei kleine biblische Geschichten. Sie stammen aus der Zeit König Jorams, also circa 850 Jahre vor Christi Geburt. Der Prophet Elisa spielt dabei eine wichtige Rolle und bei ihm werden wir lernen, wie wir Süßes nach Bitterem finden können. Ich lese aus 2. Könige 4 ab Vers 38. Elisa kehrte nach Gilgal zurück. Im Land herrschte damals Hungersnot. Als die dortigen Prophetenjünger einmal im Unterricht vor ihm saßen, befahl er seinem Diener, setz doch den großen Topf auf und koche uns etwas zu essen. Da ging einer hinaus aufs Feld, um etwas Essbares zu holen. Dabei fand er ein Rankengewächs mit wilden Kürbissen und pflückte davon, so viel er in seinem Gewandbausch tragen konnte. Wieder zurück schnitt er sie in Stücke und warf sie in den Topf, obwohl keiner von ihnen die Früchte kannte. Dann teilte man den Männern das Gericht aus. Doch kaum hatten sie davon gegessen, schrien sie auf, »O Mann Gottes, der Tod ist im Topf!« Sie konnten nichts davon essen. Da sagte Elisa, »Bringt mir etwas Mehl.« Er schüttete es in den Topf und sagte zu seinem Diener, »Teile es jetzt den Leuten zum Essen aus.« Nun war nichts Schädliches mehr im Topf. Elisa kehrt nach Gilgal in seine alte Prophetenschule zurück. Ungefähr 100 Männer sind begierig darauf zu hören, was Elisa von Gott zu berichten hat. Sie sitzen vor ihm wie die Kinder in der Schule oder wie hier ihr im Gottesdienst. Sicher erzählt ihnen Elisa von den Krügen, die Gott bei der armen Witwe alle mit Öl gefüllt hat. Und er schildert ihnen auch, wie Gott den Königen in der Wüste Wasser geschickt hat. So versorgt Elisa die Jünger mit neuer geistlicher Nahrung, damit sie im Glauben wachsen. Er stillt sozusagen ihren geistlichen Hunger. Doch die ganze Zeit hört er dabei verdächtige Geräusche bei den Jüngern. Die haben so großen Hunger, dass dauernd der Magen knurrt. Es herrscht nämlich eine Hungersnot in Israel, wie es ganz oft während der Trockenzeit vorkam. Elisa gibt daher seinem Diener den Auftrag, bitte setz doch den großen Topf auf den Herd und koch uns eine gute Gemüsesuppe. Elisa weiß ganz genau, dass wir von unserem großen Gott auch in Zeiten großer Dürre großen Segen erwarten dürfen. Doch woher soll der Diener das Gemüse nehmen? Es ist nichts da und zu kaufen gibt es auch nichts. Da erbarmt sich einer der Prophetenjünger, ohne dass er von Elisa dazu beauftragt worden wäre, und er geht los, um Grünzeug zu suchen, das die jungen Männer sättigen könnte. Die Jünger werden ja nicht wählerisch sein. Sie werden froh sein, irgendetwas zu essen zu bekommen. Darum bringt der Jünger alles mit, was er findet. Kräuter, Beeren, wilde Ranken, Koloquinten und irgendetwas, das wie Gurke aussieht. Darunter sind auch Sachen, die er gar nicht kennt. Zum Beispiel so eine Art Kürbisgewächs wie dieses hier. Selbst das hebräische Wort an dieser Stelle ist so selten, dass niemand weiß, was es genau bedeutet. Aber noch ehe man sich's versieht, ist alles kleingeschnippelt und ungeprüft im Topf gelandet. Der Hunger wird's schon reintreiben. Den bitteren Geschmack übertüncht die Küche mit ein paar Gewürzen und schon wird die Suppe ausgeschenkt. Die Männer stürzen sich gierig darauf, doch ihre Mägen spielen nicht mit. Sie winden sich und schreien: Der Tod ist im Topf, Elisa. Vor wenigen Jahren hat sich etwas ganz Ähnliches hier bei uns zugetragen. Im August saß ein Rentner-Ehepaar in einem Dorf in der Nähe von Heidenheim vor einem großen Topf mit duftendem Gemüse. Viele Früchte der Kürbisart Zucchini waren die leckere Grundlage. Ein bitterer Beigeschmack wurde zwar festgestellt, aber einfach hingenommen. Das hatte fatale Folgen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und ein dramatischer Kraftverlust, besonders bei dem 79-jährigen Mann. Die alte Frau wurde nach ein paar Tagen wieder aus dem Krankenhaus entlassen, aber der alte Mann starb. Was war geschehen? Die Leute hatten ihre Zucchinis immer wieder von selbst getrockneten Samen nachgezogen. Dabei hatten sie unbemerkt die wilde Urform dieser Pflanze zurückgezüchtet. Und die Urform der Zucchini enthält das giftige, aber bitter schmeckende Curcubitacin. Der Tod ist im Topf. Dieser Satz ist sprichwörtlich geworden. Er gilt ja nicht nur für giftige Speisen. Er wird auch für Gemeinschaften angewandt, die nicht mehr funktionieren. Irgendetwas hat sie ungenießbar gemacht. Dabei ist eine Gemeinschaft zu verpflegen wirklich gar nicht so einfach. Das gilt sowohl für die Küche, die da immer wieder Großes leistet, auch in unserer Gemeinde. Letzten Sonntag hatten wir 60 Anmeldungen für das Mittagessen und haben uns auch danach gerichtet. Gestern Abend waren es 120 Anmeldungen. Die Jutta hat gestern, glaube ich, den ganzen Tag einkaufen gegangen. Also keine Angst, es wird schon reichen. Wirklich jeder ist eingeladen. Aber nicht nur die Küche muss Großes vollbringen, auch im geistlichen und sozialen Bereich müssen wir als Gemeinde immer wieder Großes stemmen. Da wollen wir ja auch nicht, dass uns jemand in die Suppe spuckt oder die Suppe versalzt oder wie auch immer. Doch wie viele Gemeinden leiden darunter, dass ein paar Bitterkräuter alles ungenießbar gemacht haben? Ich finde es zumindest schön, dass in einer christlichen Gemeinde jeder etwas beitragen darf. Jeder ist willkommen, jeder darf etwas hineinschnippeln. Wir freuen uns, wenn sich viele Leute am Gottesdienst beteiligen oder auch in den Gemeindegruppen engagieren. Das macht die Gemeindesuppe vielfältig und bunt. Aber es gibt auch Situationen, in denen du und ich etwas einwerfen, was bitter oder sogar giftig wirkt. Wir tun das nicht bewusst, aber es schadet der Gemeinschaft. Die wilden Kürbisse, die ich meine, sind oft nur ein paar beißende Worte, ein aggressiver Tonfall, eine ironische Bemerkung, die nicht verstanden wurde. Die wilden Gurken sind ein paar unbedachte Gesten, ein vergessener Gruß, Gerüchte, die ich ungeprüft weitergegeben habe, üble Nachrede. Fehler, die nicht vergeben, sondern übertrieben anderen aufs Brot geschmiert wurden. Vertrauensbrüche, weil du etwas erzählst, was du besser für dich behalten hättest. Ganze Gemeinden kann man mit solchen Dingen verbittern und lahmlegen. Wie gesagt, meistens passiert das gar nicht absichtlich, aber die Wirkung ist verheerend. Alles ist plötzlich ungenießbar. Darum prüf bitte in Zukunft, was du an andere weitergibst, und nimm auch nicht alles in dich auf, sonst wirst du selbst bitter und ungenießbar. Eines Tages kam einer zum Weisen Sokrates und war voller Aufregung. Hallo Sokrates, hast du schon gehört, was dein Freund getan hat? Das muss ich dir unbedingt erzählen. Moment mal, unterbrach ihn da der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, schon durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, mein Lieber, drei Siebe. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, das nicht. Ich hörte das nur. Aber hör zu. So, sagte Sokrates. Aber sicher hast du es durch das zweite Sieb geprüft. Das ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, dann wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, nein, das nicht. Im Gegenteil. Aha, unterbrach Sokrates. Dann lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden und lass uns fragen, ob das notwendig ist, mir all das zu erzählen, was dich so erregt. Notwendig? Nein, nicht gerade. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es doch begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Nun wachsen diese Bitterkräuter nicht nur hier unter uns, sondern überall in unserem Land. Schauen wir in unsere Gesellschaft, finden wir sie inzwischen an jeder Ecke. Der Dialog zwischen unterschiedlichen Parteien und Gruppen ist in unserem Land total vergiftet. Die sozialen Medien sind ein Tummelplatz für bissige Hetz- und Hasskommentare gegen Ausländer, gegen Politiker, gegen Christen und gegen was weiß ich nicht alles. Konzerne wie Facebook löschen zwar jeden Tag hunderte dieser bitteren Pflanzen aus, aber das Unkraut wächst einfach viel schneller nach. Migranten stehen immer noch unter Generalverdacht. Der Klimawandel wird geleugnet, genauso wie der Holocaust. Misstrauen in staatliche Institutionen wird gesät. Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute werden angegriffen. Politiker werden erschossen. Und dann gibt es auch noch eine blaue Partei, die daraus permanent eine schmackhafte, aber bittere Suppe serviert. Dabei zersetzen die bitteren Stoffe unsere Gesellschaft mehr und mehr und der Tod ist im Topf. Doch was kann man nun dagegen tun? In unserer Geschichte hat der Prophet Elisa ein Heilmittel. Da sagte Elisa, bringt mir etwas Mehl. Er schüttete es in den Topf und sagte zu seinem Diener, teile es jetzt den Leuten zum Essen aus. Nun war nichts Schädliches mehr im Topf. Elisa streut also etwas Mehl in die Suppe und neutralisiert damit alle bitteren und giftigen Stoffe. Alle können die Suppe plötzlich essen und sie scheint ihnen sogar richtig gut zu tun. Also dieses Mehl hätte ich total gerne. Denn auch wir brauchen gegen den Tod im Topf genau dieses Mittel. Wir brauchen dieses Mittel in unseren Familien, Gruppen, ja in unserer Gemeinde und auch in unserer Gesellschaft. Wenn eine geistliche Hungersnot irgendwo herrscht, schleppen die Leute ja die unmöglichsten Zutaten an. In der Gemeinde zum Beispiel Ideen aus Amerika, aus Asien oder sonst woher. Aber man muss doch sagen, nicht alles passt zu uns. Das muss doch geprüft werden. Meine Kinder mussten zu Hause auch schon eine Menge Dinge probieren. Und es stellte sich heraus, dass sie in einer Suppe sogar relativ viel essen. Aber trotzdem gibt es Dinge, die sie absolut nicht mögen und vertragen. Und das ist völlig okay. Die Gemeindemitglieder, die mit neuen Ideen kommen, meinen das auch sehr gut. Sie wollen die Gemeinde auffrischen. Aber manchmal bringen sie auch ungenießbare Früchte mit. Wie gut ist es da, dass wir eine Gemeindeleitung haben, die weise Entscheidungen trifft. Sie hält die verschiedenen Früchte auseinander, die mitgebracht werden. Sie klärt mit Gottes Hilfe, welche Früchte gut für die Gemeinde sind und welche nicht. Darum betet immer wieder für eure Gemeindeleitung. Sie hat keine leichte Aufgabe. Sie muss immer wieder entscheiden, was sie der Gemeinde zumutet und was nicht. Was gehört in die bunte Suppe unserer Gemeinde hinein und was vergiftet sie? Und bitte bete auch darum, dass uns die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben ist und dass wir vor Irrlehren bewahrt bleiben, die wirklich den Tod im Topf bedeuten. Was also bitte ist das Mehl? Wilhelm Busch erklärt das ganz einfach. Er sagt, das Mehl dürfen wir als Hinweis auf Jesus sehen. Er vergleicht sich selbst mit dem Weizenkorn und dem Brot Er ist unser Brot des Lebens. Und wo Jesus hinkommt, wird das Ungenießbare gut. Darum singen wir manchmal, du tust im Innern meiner Seele gut. Du tust, was Balsam auf den Wunden tut, Jesus, mein Freudeschenker. Im Alten Testament drücken die Menschen dieses Lebensgefühl mit dem Wort lebenssatt aus. Wenn man ein positives Fazit unter sein Leben zog, dann schrieb man, er starb alt und lebenssatt. Abraham, Isaak, David, Hiob und viele andere Männer Gottes gingen so vor ihren Schöpfer. Und ich wünsche mir, das auch am Ende meines Lebens sagen zu können, lebenssatt zu sein. Leider kenne ich aber nur wenige Menschen, die das Leben wirklich satt gemacht hat. Stattdessen lese ich in der Zeitung, dass über 1 Million Menschen in Deutschland internetsüchtig sind. Anstatt Gott anzubeten, dass er unsere Leere füllt, greifen viele zum Computer, zur Fernbedienung und stopfen sich mit lauter billigem und unnützem Zeug voll. Was sie ihrem Magen niemals zumuten würden, geben sie täglich ihrer Seele zu knabbern. Doch das kann ja nicht gut gehen, wenn der Magen Vollkornkost erhält und die Seele immer nur Fastfood. Internetpornografie und Ehe, wie soll das zusammenpassen? Gott hat dir doch eine echte Frau oder einen echten Mann gegeben und es ist dein Vorrecht, etwas Wunderbares daraus zu machen. Darum stell dich wieder dieser Herausforderung. Unterstützt euch gegenseitig, damit ihr mit Gottes Hilfe wirklich lebenssatt werdet. Und was ist mit dem Alkohol, den du immer wieder in dich hineintrinkst, weil die Welt sonst so öde aussieht? Macht er dich wirklich satt? Was ist mit den unzähligen neuen Schuhen und Klamotten, die du benutzt, um die klaffenden Löcher in deinem Leben zu stopfen? Machen die dich wirklich zufrieden? Nur Jesus kann das Vakuum in deiner Seele füllen. Nur er stillt die Sehnsucht in dir. Und darum ruft er uns heute wieder zu: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Jesus wird dich mit dem notwendigen Maß an Nahrung für Geist, Seele und Körper versorgen. Sein Heil reicht sogar so weit, dass er all die bitteren Stoffe in deinem Leben neutralisiert. Und wenn du ihm vertraust, dann macht er dein Leben wirklich neu. Kannst du dir vorstellen, dass er das schafft? Du bist in den letzten Jahren mit einigen Bitterkräutern in Kontakt gekommen. Das passiert jedem, der sich in eine Gemeinschaft einbringt. Es fallen Worte, die verletzen, Gesten, die schmerzen, Taten, die wütend machen. Bisher hast du das alles in dich hineingefressen und du bist darüber selbst bitter geworden. Aber ist das wirklich die Art, wie Jesus mit Verletzungen umging? Oder empfiehlt er uns nicht, solche Dinge loszulassen oder zu klären? In Hebräer 12, Vers 14 steht dazu: Bemüht euch ernstlich um Frieden mit allen und um ein geheiligtes Leben, ohne dass niemand den Herrn sehen wird. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Vielleicht ist es ja eine Sorte Mehl, dass du dich aufmachst und endlich mit dem Betroffenen sprichst und dass du die Sache damit aus der Welt schaffst. Das ist allemal besser, als den bitteren Samen weiter auszustreuen. Oder willst du wirklich zur Giftpflanze werden? Corrie ten Boom hatte wirklich allen Grund, giftig zu sein. Sie musste mit ansehen, wie ihre Eltern und Geschwister im Konzentrationslager und im Krieg starben. Sie selbst entkam dem Konzentrationslager nur aus Versehen. Doch statt über all dem in ihrem Leben zu verbittern, reiste sie durch die ganze Welt und vergab ihren Peinigern. Meinst du, dass ihr das leicht gefallen ist? Sicher nicht. Sie erzählt, dass sie immer wieder böse auf die Leute wurde, die ihr all das Leid angetan hatten. Oft träumte sie nachts davon, dass sie ihnen alles heimgezahlt hätte. Aber statt diesen Gedanken freien Lauf zu lassen, erschrak sie darüber. Sie wollte nicht zu einer Giftpflanze werden, darum brachte sie all das Negative zu Jesus. Corrie ten Boom dachte, dass es damit erledigt sei. Aber in der nächsten Nacht kamen die Träume wieder. Wieder bat sie Jesus um Vergebung und Gnade. Anscheinend ist die Waffenrüstung Gottes nicht so stabil, wenn wir schlafen. Darum machte es sich Cori zur Gewohnheit, jeden Abend ihr Gewissen zu reinigen, damit der Feind keinen Anknüpfungspunkt mehr bei ihr fand. Denn mit den bösen Gedanken und der Bitterkeit ist es wie mit den Kirchenglocken. Hört man auf, an ihnen zu ziehen und sie zu pflegen, läuten sie noch eine kleine Weile weiter. Aber irgendwann ist Ruhe. Hier und da läutet es noch einmal, aber du weißt, bald ist Schluss, denn Jesus ist der Sieger. Jesus ist das Mehl, das so viel stärker ist als alle Bitterkeit. Er hat die Macht, seine Gemeinde und auch dich zu beschützen. Er hat sogar die Kraft, schädliche Dinge zu neutralisieren. Und du darfst das gerne auch auf deine Familie übertragen. Du kannst deine Kinder nicht vor allem Bösen in dieser Welt beschützen, aber Jesus kann es. Du kannst doch nicht verhindern, dass deine Kinder negativen Einflüssen ausgesetzt sind, aber Jesus kann sie vor Schaden bewahren. Und mit seiner Hilfe werden sie es lernen, die Bitterkräuter gar nicht mehr zu sich zu nehmen. Und wenn jemand in deiner Nähe Bitterkeit verbreitet, dann hab doch auch den Mut, ihn darauf anzusprechen. Gib an deinem Arbeitsplatz nicht mehr aller Bitterkeit Raum. Mach ein Ende mit all dem Hass, der üblen Nachrede und Bitterkeit. Verbreite stattdessen doch eine Atmosphäre voller Liebe, Vergebung und Annahme. Ich finde es jedenfalls total spannend, dass dem Prophetenjünger, der die Bitterkräuter gesammelt hat, überhaupt keine Vorwürfe gemacht werden. Er muss für seinen Fehler nicht büßen. Es fällt kein einziges böses Wort. Er bleibt ein Teil der Gemeinschaft, denn wahrscheinlich hat er ja selbst unter dem Tod im Topf zu leiden gehabt. Und er ist wie alle total froh, dass die Wirkung seiner Tat neutralisiert wurde. So wünsche ich mir, dass auch wir in unserer Gemeinde und im Privaten all die Bitterkeit überwinden. Jesus möchte unsere Gemeinschaft heilen. Alles Gift will er auslöschen. Alle Bitterkeit kann er wieder zu einer wohlschmeckenden Suppe verwandeln und mit seiner Hilfe können Beziehungen heil und erneuert werden. Darum ist es mir wichtig, dass zu unserem Erntedanktisch heute auch dieses Mehl gehört. Sie soll dich daran erinnern, dass Jesus mit seiner Kraft da ist. Er ist das Brot des Lebens, weil er deinen Hunger stillt. Er ist das Brot des Lebens, weil er all deine Bitterkeit neutralisiert. Und er fragt dich heute, wo möchtest du Jesus in deinem Alltag um etwas Mehl bitten? Wann hast du das letzte Mal etwas vom Gerüchtekochen mitgebracht und es hat dich bitter gemacht? Wo müsstest du dein Verhalten von Jesus korrigieren lassen? Und wenn die Bitterkeit aus deinem Leben verschwunden ist, wirst du spüren, dass sich auch vieles andere in deinem Leben zum Besseren verändert. So endet in unserer biblischen Geschichte die Hungersnot. Und eine neue Ernte wird eingefahren. Da kam ein Mann aus Baal Shalisha und brachte dem Gottesmann 20 Fladenbrote und einen Beutel voll Getreidekörner als Gaben vom ersten Korn der Ernte. Und Elisa sagte zu seinem Diener, gib es unseren Leuten zum Essen. Doch der erwiderte, wie soll das für 100 Männer reichen? Elisa wiederholte, gib es unseren Leuten zum Essen. Denn so spricht Jahwe, man wird sich satt essen und noch übrig lassen. Da setzte er es ihnen vor, und sie aßen sich satt und ließen noch davon übrig, wie Jahwe es gesagt hatte. Drittens, den Segen weitergeben. Hier in dieser Geschichte hat jemand wirklich verstanden, was es heißt, dankbar zu sein dafür, dass man genug zu essen hat. Von den ersten Früchten, von den allerersten, die der Mann geerntet hat, backt er 20 Brote für Gott. Das ist eine ganze Menge. Da steckt richtig viel Zeit und Arbeit drin. Das Getreide wurde damals noch in Handarbeit gemahlen. Der Teig musste geknetet und dann durchsäuert werden. Das dauerte Stunden. Aber so viel ist diesem Mann der Segen, den Gott geschenkt hat, allemal wert. Er packt sogar noch einen Sack voller Getreidekörner als Geschenk und Opfer obendrauf. Wunderbar. Zum einen hat sich Gott immer ein Stück dieser Dankbarkeit von seinen Leuten gewünscht. Zum anderen hat er diese Dankbarkeit auch von seinen Leuten gefordert. Denn die Priester Gottes waren bei der Landverteilung Israels leer ausgegangen, um dem Herrn ganz zu dienen. Sie sollten daher von ihren Landsleuten mitversorgt werden. Elisa hätte diese Brote also durchaus alle für sich behalten dürfen, aber er denkt gar nicht daran. Statt für sich ausgesorgt zu haben, teilt er die Brote mit unvernünftig vielen Leuten. Am Ende wird doch keiner satt werden, oder? Doch, Gott schenkt das Wunder, dass sich im Teilen die Brote vermehren. 100 Männer werden von 20 Fladenbroten satt. Und vorhin haben wir gehört, dass Jesus sogar mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer gesättigt hat. Alle werden satt, weil ein paar Leute bereit waren, etwas von ihrem Reichtum abzugeben. Und es gilt bis heute. Denn Paulus erneuert die Verheißung Gottes dazu im Neuen Testament. Er sagt, geben ist immer noch seliger als nehmen. Denn auf dem Geben legt Gott seinen Segen. Als Einzelne wie auch als Gemeinde dürfen wir ein Segen für andere sein. Wir sind nicht hier, um in unserem eigenen Saft zu schmoren. Wir sind hier, um Menschen zu dienen, wie es auch in unserem Leitbild heißt. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Wir sind nicht nur eine Gemeinde für die, die hierher kommen. Wir sind Gemeinde für alle in unserer Umgebung. Wir sind hier, um ein Segen für unser Dorf zu sein. Ja, Gott verspricht, und man wird essen und es wird sogar noch etwas übrig bleiben. Gott stillt unseren Mangel und wir müssen keine Angst haben, zu kurz zu kommen. Und je mehr du teilst und abgibst, desto glücklicher wirst du werden, weil du nämlich ein Herz hast, das von Gottes Segen erfüllt ist und einfach satt ist. Krisenzeiten und Hungersnöte bringen unseren Gott nicht von seinem Ziel ab. Und ich hoffe, dass du auch verstanden hast, dass diese Zeiten leider zu jeder Gemeinschaft dazugehören. Aber es kommt nach der Hungersnot auch wieder die Zeit der Ernte und des Überflusses. Und wenn du dieses Jahr vielleicht eher als Hungersnot empfunden hast, dann bitte Jesus, dass er deinen Mangel füllt und dass er die Bitterkräuter neutralisiert. Und wenn du dieses Jahr reich geerntet hast, dann gib bitte von den guten Früchten weiter. Es gibt viele, die warten darauf. Und im Weitergeben wirst du von Jesus gesegnet werden. Du wirst nicht ärmer. Du sollst mehr als genug von deinem Gott empfangen. Ja, für eine wohlschmeckende Gemeindesuppe brauchen wir viele. Ganz viele, die ihre guten Früchte mit einbringen. Darum sei mutig. Bring dich mit deinen Früchten ein. Sei ein Segen für deine Gemeinde und sorg mit dafür, dass die Bitterkräuter an Geschmack verlieren und immer weniger zum Wachsen kommen. Bring dich ein mit deiner Leidenschaft und Begeisterung und denk dabei immer zuerst an Gott und sein Reich, so wie der Mann in unserer Geschichte, der die Brote zu Elisa brachte. Sein Einsatz führte dazu, dass 100 Propheten ein Festmahl zur Ehre Gottes feierten. Vielleicht hast du auch nur 5 Brote, so wie 5 Stunden Zeit. Vielleicht sind es auch nur 2 Fische, so wie 2 Stunden Kraft. Egal. Bring es zu Jesus und er wird diese Zeit zum Segen für viele setzen. Und wenn hier und dort mal Bitterkräuter wachsen, dann bete dafür, dass Jesus dir die Macht schenkt, sie zu neutralisieren. Leider wird es ein Leben ohne Bitterkräuter nicht geben. Aber du kannst dafür sorgen, dass sie sich nicht in deinem Herzen einnisten und zum Tod im Topf führen. Dein Leben besteht zu einem gewissen Teil auch aus Konflikten. Aber ich bete darum, dass du sie wie in der biblischen Geschichte löst und heil wirst. Denn Jesus hat genug Kraft und Segen, um dich aus deiner Hungersnot zu befreien. Er lädt dich zu seinem Festmahl ein.